Sprich Freund und tritt ein in die akustische Welt von Folge für Folge, dem Serienpodcast von Geeks für Geeks. Herzlich willkommen, Leute, zu eben jenem Podcast von Gregor. Grüß dich, Gregor.
Moinsen.
Und mir, dem Goran. Und ja, worüber soll ich da reden? Worüber reden wir? Wir reden über Die Ringe der Macht, Staffel 2, Folge 5 und wir sind in Episode 197. So viel quasi zu, ja, den Nummern. Und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Gregor, worum ging es in der Folge, bevor es weitergeht? Bitte.
Läuft die Zeit jetzt sogar schon?
Ja, seit 3 Sekunden.
Okay, okay, du bist ja genauso kratzig wie ich, Alter, du Drecksack. Also, wir sehen diese Woche genau das, was wir letzte Woche nämlich nicht gesehen haben. Und zwar Durin der Dritte verfällt der Macht, sorgt aber für Licht. Annatar aka Sauron manipuliert und wickelt ein paar Leute um seine Finger. Und ich glaube, Numenor geht unter. Ende.
Gut, passt. Welchen Handlungsstrang hast du vergessen?
Kein.
Doch, Ada und Galadriel.
Was denn für ein Handlungsstrang?
Na, sie stehen vor den Toren Erondirs, oder wie heißt das? Elendir? Das sind zu viele Namen. Erebors? Hab ich es jetzt?
Nein.
Ephesos?
Jetzt wird es wirklich peinlich. Jetzt wird es wirklich peinlich.
Ja, das sagt der wahrscheinlich einen Zettel mit 80 Namen vor sich liegen hat.
Nein, ich weiß das. Das ist Eregion.
Sag ich doch.
Erebor ist der Berg aus der Hobbit.
Ja, siehste. Irgendwo habe ich das doch her.
Gottes Willen. Nein, aber. Nee, also zu Galadriel und Ada, ich verweigere die Aussage. Das ist für mich nicht mal ein Handlungsstrang. Das ist gar nichts.
Na gut. Passt. Hm. Nämlich, was ist mit, naja gut, das kam noch kürzer vor. Der hohe König und
Elrond und Gil-galad. Genau. Ja. Es zählt auch nicht. Es,
okay. Also tatsächlich
wird abgelehnt.
Tatsächlich sind wir sehr fokussiert auf ganz wenige Handlungsstränge. Aber bevor wir darauf eingehen, Gregor, wie fandest du es denn?
Oh Mann, ey. 5 von 8. Und ich bin immer noch nicht warm mit dem Hobel.
Okay.
Das ist ganz schlecht. Es ist wirklich ganz schlecht. Es ist für mich persönlich zu viel Gelaber und zu wenig Progress. Das ist wirklich, das sind Brotkrümelchen. Aber da brauchst du wirklich schon die 50er-Lupe von einem 90-Jährigen, um da irgendwie ein bisschen Fortschritt und so weiter zu erkennen. Also, Ich tue mich immer noch schwer, immer noch. Leider. Ja. Und du?
Ja, bei mir ist auch ein bisschen gedämpfter dieses Mal. Also dadurch, dass wir jetzt wieder... Ja, es sind halt die Schwächen, die wir schon besprochen hatten, die werden halt in der Folge ein bisschen eklatanter. Also es ist nicht so, dass ich die Folge für schlecht fand oder dass ich jetzt in einen großen Rant einsteigen werde, aber die Euphorie vom letzten Mal ist wieder ein bisschen verflogen.
Mhm. Weil...
Steigen wir gleich ins Topic ein? Okay.
Ja, warum? Also ich meine, warum nicht? Also ich habe meinen Eindruck zum Besten gegeben, du hast deinen zum Besten gegeben, es sei denn, du wolltest noch mehr dazu sagen.
Nö. Also
siehste, deswegen dachte ich mir, knüpfe ich doch direkt mal nahtlos an.
Also dann steige ich ein mit dem Punkt, der mich am meisten ja irgendwie davon abhält, die Serie gut zu finden aktuell, ist einfach das Timing. Wir hatten es, glaube ich, schon besprochen, aber diese Folge ist mir das irgendwie so eklatant geworden. Das Timing ist irgendwie strange. Es ist oft, du hast einerseits diese Dringlichkeit, die sie aufbauen mit die Orks wandern, also Adas Orks wandern Richtung, ja, der Ort halt.
Eregion?
Warte, ich schreib's mir auf. Eregion. Eregion, okay. Du hast
Adas. Ja.
Du hast umgekehrt dann Galadriel/Elrond und so weiter, die schnell heimreiten, um dem König Bescheid zu geben. Also du hast so das vermittelt das Gefühl, die könnten schnell noch eingreifen. Gleichzeitig scheint es ja ewig weit weg zu sein. Also Lindor zu, was habe ich aufgeschrieben? Eregion.
Es ist Lindon und Eregion.
Lindor waren die Schoko.
Lindon.
Nee, das war Lind. Okay, Lindon schreibe ich mir auch gleich mal auf. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist so dieses, das ist einerseits versuchen sie dann eine gewisse Dringlichkeit aufzubauen. Dann hast du die Zeitreisenden oder Portalreisenden Zwerge, die irgendwie gefühlt zwischen was hab ich geschrieben? Eregion und Khazad-dûm hin und her hüpfen, so als wäre da als wäre da ein Hyperloop aufgebaut.
Was halt auch konträr ist, ne?
Ja.
Also ich meine, du hast ja schon gesagt, Galadriel letzte Woche, bam, 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 Elrond rennt weg, dann sieht man für 2 Frames, sieht man Elrond rennen. Und dann ist er in Gil-galad dafür, dass alles so wichtig und so schnell gehen muss, passiert da einfach nichts. Und wie du schon sagtest, zwischen Khazad-dûm und Eregion teleportieren sie sich einfach hin und her, wie lustig, wie sie sind, ne?
Ja, also irgendwie, das ist so off. Also entweder hat man die Langsamkeit und die hohen Distanzen eines Mittelalters oder so eines mittelalterlichen Setups, oder man hat da so Zaubergeschwindigkeit à la Harry Potter, was weiß ich was. Aber irgendwie beides zusammen,
Game of Thrones Staffel 6, war es Staffel 6?
Ja, zum Schluss, das waren die letzten Staffeln, haben auch irgendwie alle nicht mehr so wirklich funktioniert, was das Timing anging. Das Problem, da setzt die Ringe der Macht ja auch auf, finde ich jetzt. Also ich tue mich da wirklich schwer, da so ein bisschen in diese Dringlichkeit einzusteigen. So dieses, oh, jetzt, wer schafft es zuerst? Also das ist ja eigentlich das, was sie aufbauen wollen, gefühlt. Und dann verwirrt mich das dann wieder, wenn das dann auf der anderen Seite wieder so langsam geht und dann wieder so schnell. Und dann wiederum auch, ich finde auch dieser Verfall der ganzen Charaktere, die jetzt quasi zum Bösen wechseln oder sich verführen lassen, finde ich auch so eklatant. Also wenn du dann nach Numenor springst, dann hast du Pharazôn, der da von ich bin jetzt König zu König reicht mir nicht, in 3 Szenen, wenn es überhaupt 3 Szenen waren, also waren 2, glaube ich sogar, zu ich werde jetzt den Palantir benutzen. Wie viel Zeit ist da vergangen? Also wurde der vorher schon korrumpiert und wurde uns nicht gesagt? Oder weil bislang war er eigentlich quasi in seiner Sicht so ein für sich rechtschaffener Numenori, Numenori ist das falsche Wort.
Numenora.
Numenora. Der halt einfach ambitioniert und machtgeil ist und jetzt dann auf einen Schlag sofort auch unsterblich werden will. Also, okay, das war ein Widerspruch an sich, okay, habe ich jetzt auch gehört. Aber der Punkt ist, es geht mir zu schnell mit seiner Charakterentwicklung. Und auch der Sohnemann, also klar, in der Szene, das kommt auch ein bisschen so rüber, dass er halt vom Vater gedrängt wird und versucht, die Anerkennung zu holen und das übertreibt und dann will er dem Mädel gefallen und übertreibt und dann baut sich das Ganze auf den Kontrahenten auf oder spiegelt sich auf ihm nieder und dann überreagiert er und will halt die neu gewonnene Macht ausreizen. Aber
warte mal, ist das die Legitimation dafür, dass der quasi über Nacht zu einem Ramsay Bolton wird?
Eben nicht.
Ja, genau. Okay, gut. Dann habe ich die. Okay.
Eben nicht. Und das ist ja das, wo ich mich schwer tue. Also klar kann er sich so hineinsteigern in die Macht, die er auf einmal hat oder auch in die Aufgaben, die er jetzt hat und so weiter und sich in seiner Person verlieren. Aber das geht so unfassbar schnell, finde ich. Und auch die, wie heißt die Tochter von Elendil?
Oh, ausgerechnet den habe ich gerade nicht parat.
Also, Isildurs Schwester.
Sehr gut.
Isildurs Schwester, die trauert. Also diese Trauer ist ja quasi Entschuldigung für alles.
Ja.
Also sich vor versammelter Mannschaft gegen den Vater zu stellen, obwohl sie eigentlich in den ersten Staffeln als rational, als empathisch dargestellt wurde. Und jetzt ist diese Trauer so extrem, dass sie dann eigentlich alles und jeden dann vom Kopf stößt und eigentlich, also, auch das ist so, mir reicht das nicht, um diese Geschwindigkeit ist mir, und das Motiv dahinter ist mir nicht glaubwürdig genug. Dann finde ich es, ich finde es komisch, also wie schnell so eine Stadtwache oder, also diese, klar, sie haben jetzt alle Getreuen wie heißt jetzt die Tochter vom König, die nicht Königin wurde, zu viele Namen von Nebencharakteren. also die königinnengetreuen Soldaten haben sie ausgemustert. Da waren ja Isildur, Elendil, er war ja auch dabei.
Miriel ist das, ne? Die meinst du, die Blinde?
Ja, genau, Miriel, danke.
Ja, okay, alles klar, ja.
Aber die, also die Miriel getreu sind, die wurden sofort ausgemustert. Da frage ich mich auch so, wer führt an der Liste? Wer hat das entschieden? Wie schnell geht das?
Bitte füllen Sie dieses Google Forms aus. Genau. Du hast einfach den falschen Haken gesetzt. Okay, danke, tschüss.
Ganz genau. Und dann hast du aber auch gleichzeitig dann so einen Wandel. Die marschieren sofort. Da ist keine Verrohung in der Gesellschaft da im Sinne von, wir haben jetzt ein Feindbild aufgebaut innerhalb unserer Gesellschaft und jetzt marschieren wir da rein führen eine Pogromnacht durch, sowas in der Richtung, sondern du hast ja die Soldaten, die gestern noch zusammengestanden sind, plötzlich gegenüberstehend, dann bist du in diesem Schrein und dein eigener Captain oder zumindest ein gefeierter Held der Stadt wird angegriffen und du siehst vor den Augen, wie jemand hinterrücks einen Soldatenkollegen von dir tötet, das du nicht kennst. Er ist gestern noch dein Soldatenkollege gewesen oder also Kamerad gewesen und er wird von hinten erstochen. Und der ist kein einziger, der sich da aufbegehrt. Also die stehen da einfach da so, ja, okay, war halt jetzt so, okay, was ist der nächste Befehl? Und ich finde das so brutal schnell erzählt und also dafür, dass wir 5 Staffeln haben sollen, warum ist hier so viel Pace da? Und
ja, aber an anderer Stelle ist so gar keine Pace da.
Richtig. Das hast du letzte
Woche. Das ist so ein Ungleichgewicht.
Ja. Ja, und diese Woche habe ich es auch wirklich gefühlt. Also diese Woche habe ich dich auch verstanden, was du letzte Woche gesagt hast. Und das ist so, ja. Entweder ist es eklatanter oder ich brauche einfach länger wie du. Ich weiß es nicht.
Das ist okay. Oder vielleicht war es noch mal krasser als letzte Woche schon. Aber gefühlt nicht. Ich würde sagen, es war einfach gleich, also mehr vom Gleichen.
Ja, und das ist das eine. Und ich habe noch einen zweiten großen Punkt, der mich stört.
Okay.
Der zweite große Punkt ist, ich glaube, die haben das Konzept gehabt, wir erzählen die Geschichte über die Ringe.
Ja.
Und dann hatte irgendjemand im Writers Room oder bei der Konzeptionierung den genialen Gedanken, Mensch, wie können wir die Kuh melken? Was ist denn das meiste, was wir daraus holen können? Also was können wir denn da generieren? Also wie viele Staffeln kriegen wir hin, ohne dass Amazon einen Stecker zieht? Was rechtfertigt die Ausgaben für die Lizenz etc., also für die Verfilmungsrechte, bla bla blub. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, nee, lass uns doch die Geschichte der Ringe erzählen, wie sie entstanden sind. Und nannten die Serie Ringe der Macht, also das fingiere ich jetzt mal. Aber ich habe so das Gefühl, die Serie wird diesem Titel nicht gerecht. Oder da ist eine Diskrepanz da. Also wir haben jetzt die Situation, wir sind in Staffel 2, Folge, also die Hälfte ist durch und jetzt sind wir dabei, die letzten Ringe zu schmieden. Und gefühlt sind die auch schon verteilt.
Du klar. Meinst die Menschenringe?
Ja. Ja, also bei dem Tempo müssten sie, also wir haben jetzt letzte Folge, sind die Zwergenringe geschmiedet worden, jetzt sind sie schon am Mann, die Woche davor.
Fast. Durin ist dabei, sie an Mann zu bringen.
Genau, aber dauert, also er hat ja das Angebot rausgegeben, die werden es annehmen und so weiter. Ja. Und dann hast du aber, also das ist das eine, wie die entstehen, dann hast du aber auch im Endeffekt die Situation, die Ringe der Macht werden halt verteilt und er muss auch noch den Meisterring schmieden und so weiter. Das ist alles so wahrscheinlich, was in dieser Staffel passieren wird. Aber dann hast du, was soll denn da kommen? Also was wollen sie uns denn erzählen? Also wollen sie uns erzählen, wie die entstanden sind? Wollen sie uns die komplette Geschichte der Ringe erzählen bis hin zum, bis zu ihrer Zerstörung? Wobei da der eine Ring, der Abschluss ja quasi der eine Ring ist, das ist ja ein Herr der Ringe. Also ich verstehe das Konzept nicht ganz. Also ich glaube, sie hätten die Serie anders konzeptionieren müssen im Sinne von Saurons Plan oder so. Also das ist da oder irgendwie sowas in der Richtung und nicht auf die Ringe fingiert, weil in der ersten Staffel haben die überhaupt keinen Kontext gehabt. Das war ja nur Vorbereitung. Da war ja, okay, wir führen Celebrimbor ein, wir führen, wurde Mithril da schon eingeführt?
Ja.
War das schon in Staffel 1?
Ja, deswegen ist doch Elrond. Ist Elrond nicht ja, deswegen stimmt. zu Durin gerannt, ja, weil die Mithril brauchten?
Stimmt, genau. Mhm. Der Simbaril, der in die Adern geflossen ist, in den Berg geflossen ist. Stimmt, ja, du hast recht. Aber das war quasi das Vorgeplänkel. Und jetzt sind sie schon fertig und was passiert jetzt? Also in dem Moment, wo sich den einer ansteckt, sogar die Zwerge, sind die schon korrumpiert. Bei den Elben, so lala, da wissen wir es noch nicht. Das könnte vielleicht noch so ein bisschen Plot-Twist werden, dass die gar nicht korrumpiert sind, sondern einfach jetzt mit der Macht umzugehen lernen müssen und das dann schaffen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht so genau, weil letzten Endes werden sie es ja schaffen, wie wir aus Herr der Ringe wissen, weil die haben ja dann alle noch ihre Ringe, wenn es dann zu Ende geht. Aber worauf zieht denn diese Story ab? Also ich tue mich da schwer.
Ja, warte mal. Jetzt müssen wir, warte mal. Also die drei Ringe der Elben sind durch. Mhm. Die sieben Ringe der Zwerge sind zu 80% durch. Also sie sind geschmiedet und sie sind kurz vor der Verteilung, aber das wird nur noch eine Frage der Zeit sein.
Ja.
Die neun Ringe der Menschen, da herrscht ja aktuell noch ein gewisser Dissens, wobei ich glaube, wie sich jetzt Annatar drüber hinweggesetzt hat und der wird die jetzt so machen. Dann sind die aber noch nicht verteilt und du musst ja noch den einen machen. Und dann ist ja die Frage, dann hat ja jede dieser Ringe hat ja dann seine eigene Geschichte, oder?
Ja.
Müssen die Menschen, müssen doch den Ringen verfallen, werden da nicht die Ringgeister draus? Da steckt, also da passiert doch noch ein bisschen mehr zwischen, hey, ich habe jetzt hier drei verschiedene Chargen und den Masterring fertig gemacht und Sauron wird der Ring abgeschnitten. Da passiert da noch ein bisschen was.
Ja, aber wenn du das Tempo jetzt anschaust, wie schnell ein Zwerg korrumpiert wird, was sollen denn die Menschen machen? Also wir wissen ja.
Das geht noch schneller.
Ja, eben. Also wir können stark davon ausgehen, dass Farason oder sein Sohn, wie heißt der, Kennel?
Kemen.
Wie?
Kemen, K-E-M-E-N.
Also einer von beiden wird wahrscheinlich der Ringgeist werden.
Okay.
Würde ich so unterstellen. Also einer von beiden wird zumindest wenn sie bei Herr der Ringe bleiben, werden ja die Könige der Menschenreiche die Ringe bekommen.
Mhm.
Also sprich auch einer von der König von
Numenor.
Numenor, bitte?
Mhm.
Und entsprechend vermute ich mal, vielleicht erwischt es Farason noch irgendwie wegen dem Palantir oder was weiß ich was oder für eine Wendung oder so. Es sind ja noch drei Staffeln. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es der Sohnemann wird, der den Ring dann bekommt und als Ringgeist endet. Ich glaube, auch mich auch erinnern zu können, dass Sauron auch nicht so happy ist mit dem Effekt auf die Zwerge. Also das wird dann wahrscheinlich so noch in der Story kommen, dass er dann versucht, die Ringe von den Zwergen zurückzubekommen. Meine ich mich zu erinnern. Vielleicht täusche ich mich auch. Also die haben schon Story, aber worum es mir geht, ist eher so dieses wie formuliere ich es? Dieses Geplänkel mit Celebrimbor, wie die Ringe entstehen, wie sie zu den Fürsten kommen, das wirkt so auch so gehetzt erzählt, so erzwungen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt darstellen, wie Sauron der Verführer ist, wie er alle um den Finger wickelt. Und dann sind das so Szenen, da verführt er Celebrimbor dazu, dann doch sein Geheimnis oder eine Methode zu erzählen aus Eitelkeit aus falscher Eitelkeit, aus falschem Stolz heraus, zu sagen, wie sie dann diese neuen Ringe schmieden können, wie sie den Mithril dann noch mit einbauen können. Dann hadert er doch mit sich, dann geht er über die Assistentin, dann trickst er ihn aus, dann dass er ihm dann erzählt, so, das ist ja deine Lüge, die du dem König erzählt hast, die hat die anderen korrumpiert, dann glaubt er ihm, dann glaubt er ihm wieder nicht, dann wird er eitel, dann wird er herrisch, dann hat also ich finde es ein bisschen gezwungen. Das ist, glaube ich, das, was mich so stört. Das ist keine natürliche Entwicklung für mich. Also, sie wollen uns, glaube ich, mit der Story sagen, Celebrimbor ist eigentlich ein Guter, aber Anatar schafft es halt tatsächlich, ihn zu übertölpeln. Aber wir haben auch...
Ja, oder zu verführen. Ich meine, du hast, glaube ich, vorhin schon verführen gesagt, oder? Mhm. Oder ihn zu manipulieren, zu verführen, weil übertölpeln, weiß ich nicht. Das klingt zu einfältig für mich und das sehe ich bei Celebrimbor nicht.
Aber teilweise...
Obwohl, ist es vielleicht ja doch. Doch, so ein gewisser, also so ein gewisses Maß an Naivität hat er ja schon, ne?
Richtig, also einerseits ist...
Aber auf der anderen Seite, er ist halt, ja, das ist richtig, aber er ist halt auch irgendwo, ich sag jetzt mal, Gelehrter oder Wissenschaftler, der halt für seine Sache brennt. Und dann, wenn dann halt einer kommt... Und im Prinzip diese Reise mitfährt oder sich auf den Zug damit draufsetzt, dann, ja, weiß ich nicht, dann setzt er halt seine rosarote Brille auf. Ja, das ist, am Ende des Tages ist das immer noch naiv. Aber ich kann es zumindest verstehen, weil der halt einfach, ich sag jetzt mal, die Berufung, ja, Beruf kommt ja eigentlich von Berufung, des Celebrimbor im Prinzip einfach aufnimmt und sich genau das zunutze macht. Und ihn dadurch natürlich dann auch verführt letzten Endes, im Prinzip in seinem eigenen Tätigkeits- und Aufgabengebiet, was eigentlich echt ein bisschen, was mies ist, aber halt auch hochgradig effektiv, ne?
Alles richtig, also und es ist ja auch teilweise gut gemacht, also wie er dann so, also eine Szene fand ich ja richtig gut, wie er dann Celebrimbor hat ihn quasi durchschaut und sagt so, sag mir jetzt ja oder nein, ich will es von dir hören, ja oder nein, hast du irgendwie die Ringe manipuliert?
Mhm.
Und dann schaut er ihn an, also Sauron, aka Anatar, schaut ihn an und antwortet erst nein. Und wir haben es letzte Woche schon diskutiert, dass er eigentlich selten lügt.
Mhm.
Und er sagt, jetzt hat er wirklich gelogen. Und dann dreht sich Celebrimbor um und er schiebt hinterher, wir waren es. Also quasi, er dreht den Satz wieder, er twistet den Satz wieder so, dass er nicht gelogen hat. Er sagt wieder die Wahrheit, packt sie schön in eine Halbwahrheit, die Celebrimbor dann schluckt und spielt dann halt mit dem Schuldgefühl des Schmieds.
Mhm.
Und zwar, also das, ich glaube, das hatten sie vor Augen, als sie sich diese Reise durch oder diese Story durch ihre Region überlegt hatten. So dieses Twisten und dieses Spielchen mit den Motiven der Leute und mit den Gefühlen der Leute. Und diese Parts sind auch gut geworden, finde ich. Aber es ist das Ganze, also es ist einerseits zu viel und dann erzwungen und also es ist irgendwie, ich finde es nicht rund. Ich finde, also quasi diesen Sinneswandel, den er ständig hat, finde ich einfach in der Geschwindigkeit auch mit dem Drumherum erzählt. Also warum muss man so ein Setting einbetten, dass dann gleichzeitig eine Ork-Armee auf sie zumarschiert, von der anderen Seite der Hochkönig Druck macht, Galadriel mit den Hufen scharrt und so weiter. Also warum hat man das nicht einfach für sich stehen lassen? Warum hat man die Staffel nicht einfach damit begonnen, dass sie weiterhin in der Schmiede sind? Sauron ist gar nicht aufgeflogen, sondern erzählt das und war vielleicht vorher mal auf Reise und wie auch immer. Also, oder beziehungsweise er kommt als Anatar zurück, also dann hat halt einfach Zeit oder sowas und verführt dann als andere Person. Also, warum muss man das so hetzen? Ich meine, ich sehe das Problem, sie muss einen ganzen Handlungsstrang erzählen, mit ganz vielen Entwicklungen und es muss quasi in den Lebzeiten von Isildur passieren. Und auch in Elendils. Und das ist das, wo ich mich, glaube ich, am meisten störe. Also sie haben ja diese 50 Stunden konzipiert.
Ja.
Ich frage mich, also die Númenóri leben ja länger als normale Menschen. Das sind ja die Supermenschen quasi.
Mhm.
Also ich kann mich erinnern, Aragorn lebt länger, weil er von den Númenóri abstammt. Herr der Ringe wurde das
ist ja ein Nachfahre von Isildur.
Genau. Also so gesehen hast du ein bisschen mehr Zeit, aber letzten Endes frage ich mich, ob es wirklich so schlau war, gleich mit Isildur und Elendil anzufangen. Also wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen, Elendil als jungen Mann zu beginnen und die Númenóri-Geschichte zu strecken? Also das ist so eine oder kommt da wirklich noch so viel? Muss der Fall von Numenor so früh sein? Weil dann hätte man auch sagen können, okay, wir hätten jetzt so einen Cut gehabt, so keine Ahnung, sowas wie eine Szene. Man hat Elendil, der jetzt von eben dieser Befreiungsaktion zurückkommt, und man hat jetzt gleichzeitig diese Szene in der Schmiede, wo jetzt Heilbrand verstoßen wurde und jetzt Anatar sich einschleimt, und dann hat man Szenenwechsel aus Elendil dem Jungen, wird Elendil der Alte, und plötzlich läuft dann Isildur um. Dann hätte man so einen Zeitsprung, der das Ganze ein bisschen entzerren könnte, wo man sagt, okay, jetzt hatte Anatar genug Zeit zu wirken, beispielsweise. Also nur so als Vergleich, es ist jetzt nicht gar ausgedacht bis zum Schluss, aber dass du meinen Schmerz verstehst, wo ich hake. Also ich finde so, ich glaube, die haben sich einfach ein Ei gelegt mit dem Umstand, dass sie gleich Isildur und Elendil eingeführt haben in dem Alter, wie sie auch zum Schluss der Serie sein müssen. Und müssen das jetzt relativ schnell erzählen und aber alles reinpacken, was sie da haben. Das, glaube ich, ist tatsächlich, also Stand jetzt, so wie sie es mir darstellt, das große Problem bei dieser Erzählstruktur, dieser Erzählgeschwindigkeit.
Die Sache ist ja die, ich sag mal, das Problem, was wir momentan ja noch haben, ist, wir wissen ja gar nicht, wo das endet.
Richtig.
Was ist denn das Ende von Die Ringe der Macht? Also, was passiert in der letzten Minute der 50. Stunde?
Mhm.
Also, bis wohin geht's denn? Weil wir haben's ja schon durchdiskutiert. Also, ziehen die das jetzt wirklich bis zum Ringkrieg durch? Also, im Prinzip das, was wir im Prolog von Herr der Ringe sehen? Weil bis dahin haben ja Elendil und Isildur ja schon noch ein bisschen was zu tun, ne? Also, Numenor muss untergehen, wobei, ich denke mal, da lehne ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, dass wir im Prinzip schon gerade dabei sind, dass Numenor untergeht.
Mhm.
Ist die Frage, inwiefern das jetzt natürlich jetzt noch ausgetreten und ausgerollt wird, aber so, dann müssen die fliehen. Dann muss Isildur Gondor gründen. Dann müssen die erstmal die ganzen Städte aufbauen. Und dann greift ja im Ringkrieg oder dann auch mit dem letzten Bündnis, dann greift ja Sauron Gondor an und so weiter und so fort. Ich meine, das muss ja auch alles erstmal passieren. Weil so ein Gondor oder so ein Land, das gründest du ja nicht von heute auf morgen. Du rammst ja nicht einfach, irgendeine Fahne in den Boden und sag, hier ist jetzt Gondor. Und dann muss ja im Prinzip, zumindest das, was wir aus Herr der Ringe kennen, ja, sowas wie Minas Tirith oder sowas, Minas Ithil, sowas muss ja erstmal entstehen. Aber nehmen die das mit rein? Nehmen die das nicht mit rein? Weil wenn die das mit reinnehmen, dann müssen die sich halt sputen. Überleg mal, was da noch alles, also, ne? Überleg mal, die zweite ist im Prinzip quasi gelaufen. Da wird vermutlich bis auf den Untergang Numenors und dass hier Vater, Sohn irgendwie abhauen, wobei Isildur ist ja in dem Sinne schon abgehauen, weil er gerade nicht in Numenor weilt. Dann muss halt nur noch Elendil abhauen. Das heißt, in der zweiten Staffel wird höchstwahrscheinlich nur noch Numenor untergehen.
Falls überhaupt.
Und dann muss. Ja. Bitte?
Falls überhaupt.
Falls überhaupt, oder die ziehen das in die dritte rein. So, und dann ist, wie gesagt, die Frage ist halt für mich, wo hören die auf? Und weil, wenn, also das ist natürlich jetzt an der Stelle müßig zu spekulieren, meine Idee wäre, oder für mich gefühlt, das Rundeste wäre es, wenn sie es halt wirklich bis zum Ringkrieg und bis zum letzten Bündnis ziehen würden. Das Ding ist aber natürlich, dass so viel Zeit, die bis dahin vergeht, das ist ja der Wahnsinn. Und das alles in 3 Staffeln dann noch packen, ist halt krass. Von daher ist halt die Frage, wenn du sagst, für dich wäre es vielleicht besser gewesen oder runder gewesen, sowas wie Elendil noch früher anzufangen, als junger Mann und jetzt nicht als alter Mann und Vater und so weiter und so fort. Abhängig von dem Endpunkt, da müssten die ja noch viel mehr reinbringen und da wäre die Pace ja noch schneller. Verstehst du?
Jein, es hängt ja davon ab, wie du es aufbaust. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt eine Grundstory, die zieht sich über Jahrhunderte.
Ja.
Und du ziehst diese Pace durch. Dann kannst du das erzählerisch, glaube ich, auch gut verpacken. Dass du, also nimm her der Name, wie heißt jetzt House of the Dragon.
Ja.
Da hast du auch einen deutlich längeren Zeitraum. Da hast du ja auch jetzt zum Beispiel in Staffel 1 war ja quasi der Verfall von Viserys.
Ja, weil die, glaube ich, zwei riesengroße Zeitsprünge drin hatten.
Ja, genau.
Ja gut, könnte man auch machen, ja.
Eben, und das könntest du auch hinkriegen. Vor allem könntest du auch dann dieses Problem aufgreifen, dass du dann Völker hast, die extrem schnell altern, dass du eine Zeitspanne hast, oder extrem, und im Gegenzug auch Völker hast, die extrem langsam altern, dass du eine Zeitspanne hast, die brutal groß ist. Also wir reden ja von Zeitaltern. Das ist ja das zweite Zeitalter und Herr der Ringe findet ja im dritten Zeitalter statt.
Ja.
Und ich weiß nicht, was ein Zeitalter sind, glaube ich, 1000 Jahre sowas, haut das hin? Pi mal Daumen. Ja,
kann sein.
Whatever. Und jetzt hast du, eklatantestes Beispiel, finde ich. Jetzt hast du eine Szene im zweiten Zeitalter, am Anfang des zweiten Zeitalters, wo Sauron noch eine menschliche Gestalt hat und verführt. Die Ringe der Macht noch nicht fertig sind. Wir wissen, das endet dann darin, dass er ein übermenschliches Auge ist, weil er seine menschliche Gestalt verloren hat, blablabla. Aber in einem weiteren Zeitalter. Und in diesem Zeitalter, kurz vor dem finalen Schlacht, wird Gandalf auf einer Brücke auf den Balrog treffen. Und sich mit dem durch Himmel und Hölle prügeln.
Mhm.
Und jetzt packen die in Staffel 2 einer 5-Staffel-Serie, also 5 geteilten Serie, die quasi die Szene rein, wo der Balrog erwacht. What? Hat er sich nur kurz mal umgedreht und hat weitergeschlafen oder was sollte das jetzt? Und das ist das, was ich sage, das passt mir vom...
Das kann noch nicht sein.
Du meinst,
es sei denn, die klöppeln sich noch eine Weile.
Die was?
Weil den Balrog, den wir aus Herr der Ringe kennen, wenn ich mich da richtig reingelesen habe, den Balrog, den sie da finden, der erschlägt nämlich Durin den Sechsten.
Richtig.
Und wir sind jetzt bei der rothaarige Durin, also der junge Durin ist jetzt die 4. Das heißt, da kann eigentlich noch nichts passieren, dem 5. kann noch nichts passieren und dann hat Durin der 6. und sein Nachfahre, die haben Probleme, die werden erschlagen. Vom Balrog.
Vom Balrog, genau. Naja, das ist ja das Problem von ganz Khazad Dûm. Khazad Dûm wird jetzt zu Moria.
Khazad Dûm ist Moria.
Nein, wird zu Moria.
Moria ist Elbisch für Khazad Dûm. Der Ort heißt gleich. Das eine ist nur Elbisch, das andere ist Zwergisch.
Dann habe ich das falsch im Kopf. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Moria für die Dunkel, irgendwas für das Dunkle steht. Das Verlassen der Dunkel oder irgendwie sowas war das. Meine ich. Müssten wir recherchieren bis zum nächsten Mal. Und das ist eben quasi dann der Name, den der Ort bekam, nachdem der Balrog es ihn verwüstet hat und die Zwerge geflohen sind. Also die Zwerge.
Stimmt, du hast recht. Willst du mich verarschen? Das ist doch bescheuert. Sowas könnt ihr doch nicht machen, Alter. Also im Herr der Ringe-Wiki steht Moria von den Zwergen Khazad Dûm genannt, war das größte und berühmteste aller Zwergenreiche. Dieser einleitende Satz, das ist der erste Satz zu Moria, heißt Moria von den Zwergen Khazad Dûm genannt, heißt für mich, das ist das Gleiche, ne?
Ja.
So, und ganz unten steht Etymologie, also im Prinzip, wo der Name herkommt, Khazad Dûm, später Moria.
Ja, das war doch der Gag, das ist ja auch das, wo ich mich jetzt, immer wenn ich Khazad Dûm sehe, so störe dran ist, wir haben doch die Szene, wo die Gefährten angeführt von Gimli in Khazad Moria einmarschieren. Und er erzählt, Mensch, freut euch, ihr werdet jetzt die Zwergengastfreundschaft erleben, blablabla. Und dann, was ist denn hier los? Weil wir hatten das Licht ausgemacht, wieso sind alle tot? Und dann sind sie doch in dieser Kammer, wo dann der Sarg von Balin liegt.
Mhm.
Und Balin ist ja der Hobbit? Einer der Zwerge, wenn ich mich nicht falsch erinnere, der das quasi überlebt hat und mit seinen zwei Kumpels da hingemarschiert ist, um Moria wieder aufzubauen. So habe ich das jetzt im Kopf. Korrigiere mich oder lesen wir noch nach. Und das muss ja alles passieren. Also, aber es muss halt auch so passieren, dass der Balrog dann immer noch da unten ist, über 1000 Jahre später.
Ja,
und das ist
richtig,
das,
ja.
Also warum muss man jetzt den Balrog teasern? Also ich check's nicht.
Fanservice?
Ja, aber das ich hab's ja letzte Woche war ich ja von dem Fanservice begeistert, weil er ja auch richtig schön in die Story eingeflochten war und gepasst hat. Und dieses Mal ist es ja genau das Gegenteil. Es ist einfach nur, man spielt mit der Angst, die Moria auslöst und betreibt Foreshadowing auf den Film und referenziert zu dem Film, alles schön und gut, aber es ist einfach vom Timing eine Katastrophe. Außer es stellt sich heraus, es ist noch ein anderes dunkles Ungetüm da unten, das dann aufwacht und sie besiegen es. Dann hat man noch einen Gegner für die Staffel oder sowas. Aber dann sage ich auch, dann ist es wieder mehr vom Gleichen. Dann hast du wieder quasi ein Callback zu der Story von Herr der Ringe und dann ist es halt.
Aber alle, pass auf, selbst wenn es jetzt was anderes ist, ne? Mhm. Alle denken an den Balrog. Weil jeder, also das ist halt genau das, was die Leute halt damit verbinden. Mhm. Aber ich sag, die Sache ist, ich meine, das ist ja rein theoretisch, das ist ja genau das Gleiche. Ich meine, die einleitenden Worte in unsere dieswöchige Episode hast du ja auch schon gebracht. Mhm. Das bekannte Westtor ist ja auch in dieser Folge thematisiert worden. Ist das jetzt auch ein Fanservice? Also war das dann diese Woche die volle Ladung Zwerge-Fanservice?
Ja, also
das Balrog anteasern, das Westtor sondern das Westtor zeigen und alle so, oh, sprich Freund und tritt ein, ja, ne?
Mhm. Ja, ist auch Fanservice, aber der hat halt dann schon gepasst, weil natürlich, wenn du dann in die Szene, auf die Szene zurückdenkst, in Herr der Ringe, mit dem Tor, wie sie es öffnen und wie Gandalf dahinter kommt, was das für ein Spruch ist oder welches Wort er sagen muss, und sie zählen es vorher,
okay.
Dann können sie es jetzt zeigen, dann ist das okay, dann passt das in die Story, weil okay, das ist jetzt wieder der Moment, wo die Freundschaft zwischen Elben und den Zwergen aufkeimt und so weiter und irgendwie muss das ja dann entstanden sein, wenn das jetzt, das passt ja zeitlich hin, das ist okay, der Punkt stört mich ja nicht, aber der Balrog muss, der Balrog wird ja laut Lore ja dadurch erweckt, dass die Zwerge immer tiefer graben. Immer tiefer.
Ja.
Und wir hören Durin den Dritten, wie er sagt, so, das war, was wir jetzt rausgeholt haben, bislang schätzen, ist ein Fingerhut gewesen von dem, was da unten ist.
Ja.
Und basierend auf Herr der Ringe wissen wir, das wird wahrscheinlich noch ein paar hunderttausend oder 100/1000 Jahre dauern, bis sie den Balrog wecken, weil sie so tief graben. Also zumindest so hat uns das Herr der Ringe erzählt. Und jetzt ist er schon jetzt eigentlich wach. Also, hä? Was haben die denn? Wo haben die denn 1000 Jahre gegraben? Also, das passt irgendwie nicht so. Also, ich finde das so erzwungen. Also, lass doch den Balrog Balrog sein. Dann hat sich halt irgendwas anderes entdeckt. Oder merkt halt oder erzählt halt, dass sie spürt, dass der Berg bröselig wird und dass das, was Durin vorhat, Durin der Dritte vorhat, dass das zum Einsturz führen könnte oder was weiß ich was. Aber auch, also generell finde ich es einfach ein bisschen schwierig, also den Konflikt in dieser Story zu finden oder den sie finden, für mich zu akzeptieren. Mhm. Ja, also nee, nicht gut. Was?
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich trotzdem gecatcht, ne?
Ah, okay. Dieser Moment
also,
am See, oder wie?
Ja. Also, andersrum. Ich meine, dass dieser da diese ihre komische scheiß Steinkugel kauft und so weiter und so fort und dann die dann so plump davonrollt, da konnte ich ihm erstmal noch nicht wirklich viel beibemessen. Ich fand das ein bisschen sehr slapstickig an der Stelle, wie sie sich dann auch durch die ganze Menschheit und dann ho, und da steht doch nicht im Weg und danke fürs Schubsen und hu. Und ich so, hä, was ist das jetzt? Aber ich sag mal so, wo ich dann das erste Mal so ein bisschen ins Stutzen gekommen bin, ist, als die Kugel dann in so eine dunkle Nebengasse oder in so eine dunkle Stelle hinrollt und ich sag jetzt mal, die Felsspalten dann schon eng wurde, wo dieser durch musste. Mhm. Und ich dachte mir so, also der erste Gedanke, den ich hatte, dass sie im Prinzip, also Das wird natürlich jetzt nicht der Fall sein, weil wir werden ihn brauchen, also noch brauchen. Aber der erste Gedanke, den ich hatte, dass, weiß ich nicht, dass Durin der Dritte gerade so schon so halb vergollumt da irgendwo rumsitzt und die ganze Zeit von meinem Schatz quatscht über seinen Scheißring. Mhm. Oder dass sie halt irgendwie sowas sieht, irgend so eine Szene, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, sich einen auf seinen Ring runterholt. Das habe ich erst gedacht. Aber dann, ich sag mal, als sich das dann so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, da ist natürlich dann der Fanboy schon so ein bisschen in mir hochgekommen und alle so, oh, Balrog, huiuiuiui. Da habe ich mir dann, also, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es mir an der Stelle dann vielleicht auch ein bisschen leicht gemacht. Oder vielleicht kann ich das an der Stelle auch einfach dann zu gut, dass ich dann einfach meinen Verstand ausknipse. Und den Fanboy einfach anknipse, der dann sagt, oh geil, Mann, Balrog, Balrog, Balrog. Und das bevor, weil man ja davor ja schon das Westtor gesehen hat, was wir ja aus Herr der Ringe kennen. Das heißt, da hatte man schon einen Fanboy-Moment oder auch einen Fanservice-Moment. Und jetzt natürlich Ich und ich merke, auch du, wir beide interpretieren da jetzt den Balrog rein, weil klar, wir wissen ja alle, was da unten schlummert und was liegt an der Stelle näher, als dass es der Balrog ist. Du hast ja schon gesagt, vielleicht ist das nicht. Aber trotzdem, die spielen damit. Ich bin drauf reingefallen, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich sage, habe ich es trotzdem mitgenommen und habe mich schon gefreut. Oder, also, ich habe mich natürlich jetzt nicht drauf gefreut, dass er irgendwie, also mir war auch klar, dass er da jetzt nicht hervorspringen wird, weil das noch ein bisschen früh ist. Aber zumindest dieses Anteasern und dieses Wissen darum. Besonders auch natürlich auch im Kontext, wie du ja auch schon gesagt hast, man sieht ja, dass Durin der Dritte dem Ring dann doch sehr schnell verfällt und dann auch sehr gierig wird. Indem er ja zum Beispiel dann Ringe verkauft und Sondersteuern erhebt, aber auch natürlich sagt, ja, da ist Gold, wir müssen tiefer graben. Und wie gesagt, jeder erinnert sich an gewisse Herr-der-Ringe-Szenen, wo es dann hieß, ja, die Zwerge waren zu gierig und haben halt zu tief gegraben.
Ja, und das ist der Punkt, es wäre glaubwürdiger, wenn sich das über Jahrzehnte entwickeln würde.
Gut, die Sache ist natürlich die, ich meine, Durin der Dritte lässt ja jetzt an der Stelle, lässt ja nach Gold graben. Aber überall anders hieß es, im Prinzip als die Zwerge auf den Balrog gestoßen sind, hieß es, sie wurden gierig nach Mithril.
Echt?
Ja. Jetzt ist natürlich, also zumindest das, was ich gelesen oder was ich gehört habe, jetzt ist natürlich die Frage, löst Mithril irgendwann Gold ab, weil es wertvoller ist oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das ist die Frage, aber ja.
Ich glaube nicht, dass das die Frage ist, ehrlich gesagt, weil letzten Endes ist es wurscht. Also ob die es Mithril...
Ja, am Ende des Tages ist es wurscht. Ja, gierig, Gier ist Gier und zu viel Hämmern ist zu viel Hämmern. Genau. Egal auf welcher Suche nach was, das ist natürlich richtig.
Genau, aber wie gesagt, das ist ja der Punkt. Wir haben Durin den Dritten. Es wird immer Durin den Sechsten geben. Und der Durin der Sechsten wird dieser Punkt erreicht, wo eben der Balrog geweckt wird.
Ja.
Wie tief ist denn dieser Berg? Oder wie viele Schätze sind da, dass die jetzt von Durin den Dritten bis zu Durin den Sechsten durchgraben können? Und in dem Tempo, also wie gesagt, in dem Tempo, das uns gezeigt wird, weil wir sind immer noch in der Situation, dass es Gil-galad nicht nach Eregion schafft. Also es kann nicht ein größerer Zeitraum sein, egal wie lang das dauert, egal wie sehr er hart hat, egal wie viele Boten abgefangen wurden, etc. Pipapo. Es kann sich nur um Tage handeln oder lass es wenigstens wenige Wochen handeln. Und wenn der jetzt schon so eskaliert, mit dem, also wie so groß kann dieser Berg gar nicht sein, dass das über tausende Jahre geht. Das ist halt so, okay, klar kann man sagen, okay, irgendwann stirbt Durin der Dritte oder seine Gier bringt ihn um oder irgendwie sowas und Durin der Vierte wird dann gemäßigter sein, er hält sein Versprechen, den Ring nicht anzuziehen und wird dann nicht korrumpiert und vielleicht ist sein Sohn vom Vater noch so geprägt, dass er ihn auch nicht anzieht und dann beim Fünften fängt er an, wieder aber es ist einfach, es ist irgendwie nicht stimmig. Es ist einfach nicht stimmig.
Okay.
Gut. Kommen wir zu was Positivem.
Aha.
Wird Zeit, oder?
Wenn ich so auf die Uhr gucke.
Weißt du was,
Lien? Ja, gut.
Es hat mir jetzt nicht gefallen beim Angucken, aber es hat mich gecatcht. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich war auch so, tatsächlich ein bisschen so überrascht und betroffen von der Handlung. Das war tatsächlich die Szene in dem Schrein.
Okay. Was genau?
Na, die komplette alles? Entwicklung inklusive dem Tod von, wie heißt er?
Valandil,
dankeschön.
Mhm.
Das war so ein kurzer Moment, wo ich so, oh nee, der war jetzt cool, der hat sich so richtig cool, also es war so ein richtiger, echt so würde man auch gern sein, so einfach fürs Richtige eintreten, Oberboss-mäßig hier mal den Bösewicht eine klatschen, das Richtige tun, moralisch immer auf der richtigen Seite stehen, bla bla. Ich habe zumindest mit dem sehr sympathisiert. Ich fand auch die Szene ganz cool, wie er dann so den Arm hat ihm, glaube ich, gebrochen oder gebrochen hat er ihm. So richtig so, okay, nachvollziehbar, hat sich gewehrt, passt, bringt nicht um, weil ihn sein Captain davon abhält und dann stirbt er da so, oh, okay. Also ich fand das so wirklich so dieses Bezeichnende, dieses wie gut die Charaktere funktioniert haben, tatsächlich. Also jetzt, ich habe vorhin das Tempo kritisiert, das stimmt, bleibe ich auch dabei. Aber die haben gut miteinander agiert. Also das war so alles glaubwürdig, fand ich. Also auch der Hass und die Überheblichkeit und so weiter. Das hat in den Szenen für sich hat das gut funktioniert, fand ich. Und ich habe auch tatsächlich mit ihm mitgefühlt. Ich war wütend auf die auf Kelen, nee, wie heißt er? Kalen?
Kemen.
Dass er die Statue zerstört hat. Ich habe mitgefiebert, dass als Kemen eine betoniert bekommen hat und so weiter. Ich dachte, die Szene ist dann auch zu Ende und das eskaliert langsamer. Dementsprechend war ich auch überrascht, aber mich hat tatsächlich Numenor das erste Mal wirklich interessiert, was diesen Konflikt in der Stadt angeht. Weiß nicht, wie es dir ging.
Ich überlege gerade noch ein bisschen. Es hat mir, glaube ich, unterm Strich noch nicht ganz gereicht. Ja. Aber es hat zumindest dafür gereicht, dass wir, glaube ich, einen guten Eindruck davon bekommen haben, was da jetzt, wie das in Numenor laufen wird. Also, ich fand, es ist halt so ein bisschen so häppchenweise. Wir sehen ja im Prinzip das erste Mal von Numenor sehen wir, dass Pharazôn, ich glaube, sich auch mit Kemen unterhält und Pharazôn hat das Zepter in der Hand. Das heißt, das, was wir vor zwei Folgen gesehen haben, die in Anführungsstrichelchen Ernennung Pharazôns durch den Adler, war wohl erfolgreich. Also auch die Pharazôn-Pharazôn-Rufe waren wohl erfolgreich, weil Pharazôn scheint jetzt King of Numenor zu sein. Das nächste, was wir dann sehen, ist, dass es dann schon auch zu kleinen, ja, ich sag mal, Streitigkeiten und aber auch zu Sticheleien kommt, ja, zu dem, ich sag jetzt mal, 180 Grad gedrehten Sohn von Pharazôn, also Kemen, der dann im Prinzip sich schon über Elendil lustig macht. Da, weißt du, worum ging's denn da? Als er zum Schiff wollte oder irgendwas mit seinen Männern oder sowas, wo die dann aber alle noch so Elendil, was Kemen dann auch nicht ganz gut gefressen hat. Aber da hast du schon so ein bisschen, also das war schon so das Erste, wo du merkst, okay, jetzt wo Pharazôn hier da ist und wir so einen zweiten kleinen Ramsay Bolton haben, scheint hier ein etwas anderer Wind ab jetzt zu wehen. Und ich sag mal, die Szene im Schrein hat dann halt wirklich für mich gezeigt, okay, das geht jetzt hier an der Stelle sehr schnell oder die Schritte werden an der Stelle größer. Ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass Kamen in der Szene Valandil, und ich lege mich da mal an der Stelle fest, dass sie ihn getötet hat. Weil Valandil sah ja schon wie der sichere Sieger aus und dass er dann von hinten noch ein Schwert in den Rücken reinkriegt von diesem kleinen Pisser. Wie gesagt, habe ich an der Stelle nicht erwartet, hat mich ein bisschen überrascht.
Ich muss auch sagen, wenn ich kurz reingrätschen darf, ich war ja mir sogar sicher, dass das nicht passieren kann, weil er hat ihm ja den Schwertarm gebrochen. Also ich war ja mir sicher, der ist.
Das habe ich mir auch gedacht. Der hat doch schon das Schwert gezogen und das Schwert hatte er mit rechts gezogen, ne?
Ich meine ja.
Ich glaube auch, ja. Ja, aber wie gesagt, also ich denke mal, aber all das natürlich dann auch aus der Unterhaltung zwischen Miriel und Elendil, weil Elendil ja vor 2 Folgen den Palantir angefasst hat und sich die beiden quasi ausgetauscht haben, so nach dem Thema, was hast du denn gesehen, als du das Ding angefasst hast? Auch das spricht für mich ganz klar vom Untergang vom Numenor. Und jetzt haben wir im Prinzip ja schon, ich glaube, wir haben es die letzten Mal auch schon diskutiert, wie Numenor denn jetzt eigentlich untergeht. Und es ist einfach, die werden sich einfach von innen heraus, werden die sich einfach zerreißen. Also das ist für mich an der Stelle jetzt mal klar.
Ich frage mich halt in der Situation, braucht es da noch den Ring oder werden die den gar nicht kriegen? Also Stand jetzt, in dem Tempo zerstören die sich ja eh bald selbst. Also braucht es da noch irgendwie einen Ring auf Numenori-Boden oder auf numenorischen Boden oder kriegt den dann einfach der es ans Ufer schafft?
Das ist eine gute Frage. Es kann natürlich sein, was natürlich sein kann,
ja,
ist, dass wir im Prinzip jetzt gesehen haben, dass es in Numenor so langsam losgeht oder vielleicht auch, keine Ahnung, jetzt sowas ähnliches wie eine, weiß ich nicht, Schreckensherrschaft oder sowas an erster Stelle steht. Und das heißt, es köchelt vielleicht etwas in der Bevölkerung und nachdem wir ja gesehen haben, was der Ring jetzt mit Durin dem Dritten gemacht hat, der sich ja, ich sage jetzt mal, um 360 Grad macht keinen Sinn, ich weiß. Aber ich würde gerne 360 Grad sagen, weil der hat sich ja komplett auf links gedreht. Der Durin, der ist auf einmal nicht mehr alt und in sich zusammengesackt. Der ist, aber auch sein ganzer Charakter hat sich geändert. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass Farazon da jetzt sich in Numenor etabliert und der dann den Ring bekommt, vielleicht ist das dann einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und damit geht Numenor dann vielleicht unter. Also so könnte ich mir das zumindest zusammenräumen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Untergang von Numenor sogar etwas epischer wird. Wir haben ja doch diesen einen Dialog zwischen Vater und Sohn, also Vatersohn und Kämen.
Ja.
In der sie halt eben sagen, okay, wenn du jetzt an diesem Berggipfel stehst und sehr gute Augen hast, dann siehst du Valinor. Also die Insel der Elben.
Ja, richtig, ja. Mhm.
Und er kriegt ja in der Szene so mit, so okay, er begehrt das auch, er will nicht sterben, also er will diese Unsterblichkeit der Elben auch haben oder beneidet die Elben um diese Unsterblichkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sowas sehen, so Richtung so eine Icarus- Thematik, so dieses, man steht da etwas, was man nicht haben kann und er schickt die Flotte vielleicht Richtung Valinor. Und dann schickt Valinor die Flotte samt einer Riesenwelle zurück nach Numenor. Also, dass wir sowas zum Schluss sehen. Könnte ich mir gut vorstellen.
Okay.
Dass vielleicht gar nicht Sauron die Finger im Spiel hat im Sinne von, ich zerstöre die Insel, sondern vielleicht, ich hätte sie vielleicht noch dahingehend noch auf, dass sie so überheblich werden, so eine Hybris entwickeln, dass sie echt in Richtung Valinor aufsegeln, um die Unsterblichkeit einzufordern oder sowas. Vielleicht sehen wir sowas. Wird schwer. Ich glaube, sie könnte davor zurückschrecken, weil Valinor, wie stellt man Valinor dar? Also es könnte einfach nur enttäuschend werden.
Ja.
Aber mal schauen. Vielleicht habe ich da einen richtigen Riecher. Mal gucken.
Könnte sein.
Was hast denn du noch für Punkte auf deiner Liste?
Ich muss gerade überlegen, warte mal, lass mich mal ganz kurz durchscrollen. Ich glaube, im Grunde haben wir schon alles. Ah, diese haben wir.
Ich frage deswegen, weil wir
Ringe verkaufen.
Ich frage deswegen, weil wir Richtung der Stunde gehen, deswegen.
Ja, ich weiß. Ja, also vielleicht, ich sag mal so, vielleicht eine etwas größere Punkt. Also was ich im Prinzip in der, das muss ich überlegen. Also auch wenn es ein bisschen schnell geht, was ich grundsätzlich, also was ich in der Folge schon gut fand, ist, dass wir ein weiteres Mal gesehen haben, wie negativ mächtig die Ringe anscheinend sind und wie schnell das mitunter gehen kann, dass man ihnen verfällt. Also wir haben es ja schon gesehen, bis jetzt mitunter ja prominenteste Ringträgerin ist ja Galadriel gewesen. Gil-galad trägt seinen auch, aber da hat man noch nicht so viel gesehen, aber der hatte auch schon so, ich sag jetzt mal so schwarze Momente, zumindest angedeutet. Und jetzt aber in dieser Folge, da wir ja wirklich die volle Ladung Zwerg bekommen haben, hat man gesehen, was so ein Ring mit Durin dem Dritten macht, wie es anscheinend Auswirkungen auf seinen Lebensgeist hat, weil wie ich schon gesagt habe, der wirkt total verändert, ist auf einmal quietschwedel und hey und ja und hm. Aber man merkt halt auch so die negativen, die Schattenseiten, so von wegen gierig, dann vielleicht auch ein bisschen jähzornig, all das. Also das, ich sag mal so, diesen Ringeinfluss, das zu sehen oder zu erleben, das finde ich schon interessant. Wird interessant, wenn die wirklich mal so weit sind und die neuen Menschenringe fertig haben, wie das dann bei denen geht, weil wie du auch ja schon gesagt hast, das ist in dieser Folge ja auch schon thematisiert worden, dass Menschen, deswegen stellt sich Celebrimbor ja auch quer gegen die Menschenringe, weil Menschen halt noch mal schwächer sind. Also vom Ranking her, weißt du, Elb, Zwerg, Mensch. Bin ich gespannt, was ein Ring dann mit so einem Mensch macht. An der Stelle, das hat mir an der Stelle gut gefallen. Letzte Woche haben wir ja schon mal angesprochen und ich glaube, vielleicht ist auch das, worauf das Ganze hinausläuft. Deswegen hast du ja vermutlich auch da direkt eine Storyline draus gemacht oder einen Handlungsstrang draus gemacht. In den letzten 30 Sekunden der Folge sehen wir ja Galadriel und Adar, der ja sogar sagt, hey, du bist gar nicht meine Gefangene, ich will mit dir reden, weil ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. So nach dem Thema, wir haben was gegen Sauron. So nach dem Thema, lasst uns doch einfach in Mordor leben. Aber wir beide gegen Sauron. Also, weiß ich nicht, ob ich mich da allzu sehr aus dem Fenster lehne, wenn ich mal Bezug nehmend auf letzte Woche sage, confirmed. Ansonsten hatte ich noch zwei Fan-Momente.
Ich würde kurz gerne auf die Ringe nochmal zurückkommen.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob du wir haben das scheinbar unterschiedlich aufgefasst. Also
okay.
Ich glaube nämlich nicht, dass das bestätigt ist, dass die Elben wirklich korrumpiert sind durch die Ringe. Also sie scheinen schon sehr schnell, sagen wir mal, die ihrem Glanz zu erliegen, im Sinne von, dass sie nutzen wollen. Aber wenn du sagst korrumpiert, verstehe ich darunter, dass sie dann auch Böses damit machen oder schlechte Sachen damit machen, wie zum Beispiel jetzt Durin, der im Endeffekt die Höhle ausgräbt, der seine Zwergenbrüder da ausbeutet, sein eigenes Volk ausbeutet. Bei den Elben glaube ich es tatsächlich, bin ich sicher, weil letztendlich, wenn wir sehen, dass die Ringe agieren, also wenn die Ringe interagieren mit ihren Trägern, dann kam dabei bislang eigentlich nichts Negatives raus. Also es war ja Galadriel.
Aber
Moment. Galadriel kriegt eine Vision auf dieser zerstörten Brücke und sie wird gewarnt davor, diesen Einweg anzugehen. Wie heißt er? Elrond? Elrond, der sie überredet zu gehen. Gil-galad kriegt ja auch eine Vision, aber die sagt ihm ja quasi, er braucht Hilfe, weil sie sind überfordert. Also die Vision, die die Elben kriegen oder wenn die Ringe der Macht mit ihnen halt oder ihnen was zeigen, dann ist das ja eigentlich etwas, was Sauron eher schadet. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die Ringe per se schlecht sind, also zumindest die Elbenringe.
Also es macht sie jetzt nicht zu schlechten Menschen, aber du siehst schon, dass sie ihre Träger beeinflussen.
Ja, da schon.
Ne? Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn man auch als Elb so einen Ring der Macht trägt, dass man dann zu einem Power Ranger wird. Und dann einfach nur, keine Ahnung, einfach nur Kräfte oder sowas entwickelt oder vielleicht gewisse Fähigkeiten, so wie Durin, der jetzt auf einmal im Prinzip durch Gestein Licht orten kann und seinen Leuten sagt, wo sie hämmern sollen, damit in Khazad-dûm wieder hell wird.
Mhm.
Auch wenn die Ringe, die Elben, Stand jetzt, wo noch nicht zu korruptieren scheinen, aber man merkt zumindest, dass sie einen Einfluss haben. Sie beeinflussen ihren Träger. Lass es mich so ausdrücken.
Ja, okay. Gut, passt. Dann ziehe ich meinen Einwand zurück.
Okay. Gut, ich hatte noch einfach nur zwei kleine Dinge. Und zwar, die Folge beginnt ja damit, dass wir die fertiggestellten und frisch geschmiedeten Zwergenringe sehen. In einer absoluten Nahaufnahme. Die sind wahrscheinlich noch heiß. Und dass Durin der Dritte sich seinen Ring nimmt.
Mhm.
Ne? Kannst du dich dunkel dran erinnern?
Ja.
Oh, weißt du, und ganz ehrlich, in der Sekunde hätte ich mir so gewünscht, dass sie einfach nur fucking Lizenzen hätten, Alter. Da hätte wirklich einfach die volle Lotte Herr der Ringe Mucke entschuldige, ich labere Scheiße. Andersrum. Weißt du, was ich mir an dieser Stelle gewünscht hätte?
Mhm.
Aber es geht auch in die Richtung, also es ist halt schade, dass ihnen an der Stelle die Lizenzen fehlen. Da hätte ich es mir gewünscht, so wie Star Wars das ganz gerne macht, dass dann einfach mal so ein Thema eingespielt wird.
Mhm.
Weißt du, so wie wenn Darth Vader irgendwas macht oder sowas, dass dann so dö, 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 dö und jeder kriegt erstmal steife Nackenhaare. Das wäre einfach nur geil gewesen, weil das war schon irgendwie auch das war vom Bild her einfach cool eingefangen, muss ich sagen. Es hat mir gefallen und da hätte ich so ein Herr der Ringe-Thema mir an der Stelle gewünscht. Aber egal. Und der zweite Punkt, ja, ich war kurz davor, eine Packung Kleenex zu verbrauchen, als die Eregion-Wache zu Celebrimbor kommt und sagt, Durin der Vierte ist da. Und er hätte da einen Garantiefall bezüglich der Zwergenringe. Das kannst du jetzt an der Stelle wieder nicht verstehen.
Mm-mm, nicht wirklich?
Nein.
Hol mich ab.
Weil ich referenziere zum dritten Mal hintereinander auf meine Herr der Ringe Games Workshop-Historie, weil diese Eregion-Wache, die da reinkommt, mit seinem Goldharnisch, Goldhelm und einfach einen blauen Rock und dann diese lange Elbenlanze. Ich hab gedacht, ich brech ab. Ich sag, das war so geil. Ich sag, jawohl, es gibt euch wirklich. Das ist wie der achtjährige Junge oder der siebenjährige Junge, der mit seinem imaginären Freund redet. Es war geil. Und ganz ehrlich, es wird Zeit, dass sich Elben und Orks auf die Mütze pochen und ich Eregion-Elben in Action sehe.
Aber warum kriegst du davon Schnupfen?
Gut. Mach einen Deckel drauf.
Okay, ich lasse den wirken. Leute, Deckel drauf. Es ist genug für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer an der Stelle bleibt mir nur, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Wer sich wundert, wann wir das nächste Mal zu hören sind, wir schauen einfach, wann wir nach Erscheinen der Folge uns zusammenrufen können und entsprechend auch aufzeichnen und produzieren können. So kann es sein, dass wir eigentlich direkt am Tag darauf zu hören sind oder vielleicht auch erst am, was weiß ich, Sonntag. Also das ist das Einzige, aber die Woche ist hinter euch, wenn ihr das hört. Entsprechend wünschen wir euch eine schöne neue Woche bis zur nächsten Episode und bis zur nächsten Folge natürlich davor. Habt eine schöne Zeit. Ich übergebe für die letzten Worte der Episode an Gregor. Bitteschön.
Jawohl, liebe Leute da draußen, 5 von 8. 5 von 8. Der Countdown tickt. Nächste Woche Folge 6 von 8. Endlich kommt da mal, hoffentlich kommt da mal so ein bisschen Bewegung rein, sodass der Goran und auch ich hier in unserer wunderbaren Nachbesprechung vielleicht ein bisschen euphorischer sein können und einfach mal anderthalb Stunden voller Positivität sind anstatt anderthalb Stunden halber Negativität. In diesem Sinne hoffen wir einfach mal das Beste für nächste Woche. Aber bis dahin, habt eine wunderbare, schöne Woche. Wir hören uns wieder an dieser Stelle. Bis dahin, tschüssikowski.